Sie war nicht mehr da gewesen, als er die Augen aufzuschlagen gewagt hatte. Drinnen im Schlafzimmer aber hatte er sie gefunden, in halb sitzender, halb liegender Haltung, auf dem Bette, wie sie unter verzweifeltem Schluchzen immer wieder das Wort Schande wiederholt hatte. Er war, in schlaffer Haltung an die Tür gelehnt, stehen geblieben, hatte eine ruckartige Schulterbewegung nach vorn gemacht, als erteilte er ihr einen aufmunternden Rippenstoß und hatte gesagt,
»Sei stad, vergiss sei stad, Donald. Schau, der Ramsauer Franzl hat heute seinen Namenstag feiert, heute Abend. Wir sind alle ein wenig schwer.«
Aber der stark alkoholische Geruch, den er im Zimmer verbreitet, hatte ihre Exaltation zum Gipfel gebracht. Sie hatte nicht mehr geschluchzt, sie war nicht länger hinfällig und schwach gewesen, ihr Temperament hatte sie emporgerissen und mit der Maßlosigkeit der Verzweiflung hatte sie ihm laut ihren ganzen Ekel, ihren ganzen Abscheu, ihre fundamentale Verachtung seines ganzen Seins und Wesens ins Gesicht geschleudert. Herr Permanheder war nicht still geblieben. Sein Kopf war heiß gewesen, denn er hatte seinem Freunde Ramsauer zu Ehren nicht nur viele Maß, sondern auch Champagner getrunken. Er hatte geantwortet, wild geantwortet. Ein Streit hatte sich entsponnen, weit schrecklicher als derjenige bei Herrn Permaneders Rückzug in den Ruhestand. Frau Antonia hatte ihre Kleider zusammengerafft, um sich ins Wohnzimmer zurückzuziehen. Da aber war zum Schlusse ein Wort ihr nachgeklungen, ein Wort seinerseits, ein Wort, das sie nicht wiederholen würde, das über ihre Lippen niemals kommen würde, ein Wort. Dies alles war der hauptsächlichste Inhalt der Geständnisse, die Madame Permaneder in die Kleiderfalten ihrer Mutter hinein verlauten ließ. Über das Wort aber, dieses Wort, das sie in jener fürchterlichen Nacht bis in ihr Innerstes hinein hatte erstarren lassen, kam sie nicht hinweg. Sie wiederholte es nicht. Oh, bei Gott, sie wiederholte es nicht, beteuerte sie, obgleich die Konsulin durchaus nicht in sie drang, sondern nur kaum merklich, langsam und nachdenklich mit dem Kopfe nickte, während sie auf Tonis schönes, aschblondes Haar herniedersah. »Ja, ja«, sagte sie. »Da habe ich traurige Dinge hören müssen, Toni. Und ich verstehe alles ganz gut, meine arme kleine Dirn. Denn ich bin nicht bloß deine Mama, sondern auch eine Frau wie du. Ich sehe nun, wie sehr berechtigt dein Schmerz ist, wie völlig dein Mann während eines Augenblickes der Schwäche vergessen hat, was er dir schuldet.«
»Während eines Augenblickes«, rief Toni. Sie sprang auf. Sie trat zwei Schritte zurück und trocknete fieberhaft ihre Augen. »Während eines Augenblickes, Mama! Was er mir und unserem Namen schuldig ist, das hat er vergessen. Das hat er nicht gewusst von Anfang an. Ein Mann, der sich mit der Mitgift seiner Frau ganz einfach zur Ruhe setzt. Ein Mann ohne Ehrgeiz, ohne Streben, ohne Ziele. Ein Mann, der statt des Blutes einen dickflüssigen Malz und Hopfenbrei in den Adern hat. Ja, davon bin ich überzeugt. Der sich dann noch zu solchen Niedrigkeiten herbeilässt wie dies mit der Babette. Und wenn man ihm seine Nichtswürdigkeit vorhält, mit einem Worte antwortet. Einem Worte!« Sie war wieder bei dem Worte angelangt, diesem Worte, das sie nicht wiederholte. Plötzlich aber tat sie einen Schritt vorwärts und sagte mit unvermittelt ruhiger und sanft interessierter Stimme, »Wie allerliebst! Woher ist das, Mama?« Sie wies mit dem Kinn auf einen kleinen Behälter, einen rohrgeflochtenen Korb, einen zierlich kleinen Ständer mit Atlasschleifen geschmückt, in dem die Konsulin seit einiger Zeit ihre Handarbeit zu bewahren pflegte. »Ich habe ihn mir zugelegt«, antwortete die alte Dame. »Ich hatte ihn nötig.« »Vornehm«, sagte Toni, indem sie das Gestell mit seitwärts geneigtem Kopfe betrachtete. Auch die Konsulin ließ ihre Augen auf dem Gegenstande ruhen, aber ohne ihn zu sehen, in tiefen Gedanken. »Nun, meine liebe Toni«, sagte sie endlich, indem sie ihrer Tochter noch einmal die Hände entgegenstreckte, »wie die Dinge auch liegen mögen, du bist da und so sei mir denn aufs Herzlichste willkommen, mein Kind. Mit ruhigerem Gemüte wird sich alles besprechen lassen. Lege ab in deinem Zimmer, mach es dir bequem. Ida, rief sie mit erhobener Stimme in den Esssaal hinein. Das Kuvert ist aufgelegt werden für Madame Permaneda und Erika, Liebe. 10. Toni hatte sich gleich nach Tische in ihr Schlafzimmer zurückgezogen, denn während des Essens war ihr durch die Konsulin die Vermutung bestätigt worden, dass Thomas um ihre Ankunft wisse, und sie schien auf das Zusammentreffen mit ihm nicht sonderlich begierig zu sein. Um 6 Uhr nachmittags kam der Konsul herauf. Er begab sich ins Landschaftszimmer, wo selbst er eine lange Unterredung mit seiner Mutter hatte. »Und wie ist sie?« fragte er. »Wie benimmt sie sich?« »Ach, Tom, ich fürchte, sie ist unversöhnlich. Mein Gott, sie ist so sehr gereizt. Und dann dieses Wort. Wenn ich nur das Wort wüsste, das er gesagt hat. Ich gehe zu ihr.« »Tu das, Tom. Aber klopfe leise, dass sie nicht erschrickt. Und bleibe ruhig, hörst du? Ihre Nerven sind in Unordnung. Sie hat fast nichts gegessen. Es ist ihr Magen, weißt du? Sprich mit Ruhe zu ihr.« Rasch, mit gewohnheitsmäßiger Eile immer eine Stufe überspringend, stieg er die Treppe zur 2. Etage empor, indem er sinnend an seinem Schnurrbart drehte. Aber schon während er pochte, hellte sein Gesicht sich auf, denn er war entschlossen, die Angelegenheit so lange wie nur möglich mit Humor zu behandeln. Er öffnete auf ein leidend klingendes herein und fand Frau Permaneda vollständig angekleidet auf dem Bette liegend, dessen Vorhänge zurückgeschlagen waren, das Plumeau hinter dem Rücken, ein Fläschchen mit Magentropfen neben sich auf dem Nachttischchen. Sie wandte sich ein wenig, stützte den Kopf auf die Hand und sah ihm mit einem schmollenden Lächeln entgegen. Er verbeugte sich sehr tief, indem er mit ausgebreiteten Händen eine feierliche Geste beschrieb. »Gnädige Frau, was verschafft uns die Ehre, diese Haupt- und Residenzstädterin?« »Gib mir einen Kuss, Tom«, sagte sie und richtete sich auf, um ihm ihre Wange darzubieten und sich dann wieder zurücksinken zu lassen. »Guten Tag, mein guter Junge. Du bist ganz unverändert, wie ich sehe, seit euren Münchner Tagen.« »Na, darüber kannst du hier bei geschlossenen Rouleau wohl kein Urteil haben, meine Teure. Und jedenfalls hättest du mir das Kompliment nicht vor der Nase wegnehmen dürfen, denn es gebührt natürlich dir.« Er hatte, während er ihre Hand in der seinen hielt, einen Stuhl herbeigezogen und sich zu ihr gesetzt. »Wie schon so oft ausgesprochen, du und Clotilde. Pfui, Tom. Wie geht es, Tilda?« »Gut, versteht sich. Madame Krauseminz sorgt für sie und dass sie nicht hungert. Was aber nicht hindert, dass Tilda hier donnerstags ganz ausnehmend schlingt, als wäre es für die nächste Woche im Voraus.« Sie lachte so herzlich wie seit langer Zeit nicht mehr, brach dann aber mit einem Seufzer ab und fragte: »Und was machen die Geschäfte?«
»Tja, man schlägt sich durch. Man muss zufrieden sein.«
»Oh Gott sei Dank, dass hier wenigstens alles steht, wie es stehen soll. Ach, ich bin gar nicht aufgelegt, vergnügt zu schwatzen.«
»Schade. Den Humor soll man sich quand même bewahren.«
»Nein, damit ist es aus, Tom. Du weißt alles?«
»Du weißt alles«,
wiederholte er, ließ ihre Hand fahren und setzte mit einem Ruck seinen Stuhl ein Stück rückwärts.
»Heiliger Gott, wie das klingt! Alles!
Was liegt alles in diesem Alles begraben? Ich schenke auch meine Liebe und meinen Schmerz hinein, wie? Nein, höre mal.« Sie schwieg. Sie streifte ihn mit einem tief erstaunten und tief gekränkten Blick. »Ja, dies Gesicht habe ich erwartet«, sagte er, »denn ohne dieses Gesicht wärest du ja nicht hier. Aber erlaube mir, meine gute Toni, dass ich die Sache um ebenso viel zu leicht nehme, als du sie zu schwer nimmst, und du wirst sehen, dass wir uns vorteilhaft ergänzen.«
»Zu schwer, Thomas? Zu schwer?«
»Ja. Herrgott, spielen wir doch nicht Tragödie. Reden wir ein bisschen bescheiden und nicht mit »Alles ist zu Ende« und »Eure unglückliche Antonie«. Versteh mich recht, Toni. Du weißt gut, dass ich der Erste bin, der sich so sehr herzlich über dein Kommen freut. Ich habe schon lange gewünscht, du möchtest einmal zu Besuch kommen, ohne deinen Mann, dass wir wieder einmal so ganz en famille beieinander sitzen könnten. Aber dass du jetzt kommst und so kommst, pardon, das ist eine Dummheit, mein Kind. Ja, lass mich zu Ende sprechen. Permaneder hat sich reichlich mangelhaft betragen, das muss wahr sein, und das werde auch ich ihm zu verstehen geben, sei überzeugt. Wie er sich betragen hat, Thomas, unterbrach sie ihn, indem sie sich aufrichtete und eine Hand auf ihre Brust legte, das habe ich ihm schon zu verstehen gegeben. Und nicht nur zu verstehen gegeben, will ich dir sagen. Weitere Auseinandersetzungen mit dem Manne halte ich, meinem Taktgefühle nach, für vollkommen unangebracht. Damit ließ sie sich wieder zurückfallen und blickte streng und unbewegt zur Decke empor. Er neigte sich, wie unter dem Gewichte ihrer Worte, und dabei blickte er lächelnd auf seine Knie nieder. »Na, so werde ich ihm denn also keinen groben Brief schreiben, ganz wie du befiehlst. Zuletzt ist es ja deine Angelegenheit, und es genügt durchaus, dass du selbst ihm den Kopf zurechtsetztest. Als seine Frau bist du berufen dazu. Bei Lichte besehen sind ihm ja übrigens die mildernden Umstände nicht abzusprechen. Ein Freund hat Namenstag gefeiert, er kommt in festlicher Stimmung, in etwas zu guter Laune nach Hause und lässt sich einen kleinen Übergriff, einen kleinen unziemlichen Seitensprung zu Schulden kommen. »Thomas«, sagte sie, »ich verstehe dich nicht. Ich verstehe nicht den Ton, in dem du redest. Du, ein Mann von deinen Grundsätzen. Aber du hast ihn nicht gesehen, wie er sie anfasste in seiner Betrunkenheit, wie er aussah. Komisch genug, wie ich mir denken kann. Aber das ist es ja, Toni. Du nimmst die Sache nicht komisch genug, und daran ist natürlich dein Magen schuld. Du hast deinen Mann auf einer Schwäche ertappt. Du hast ihn ein wenig lächerlich gesehen. Aber das sollte dich nicht so fürchterlich empören, sondern dich eher ein bisschen amüsieren und ihn dir menschlich noch näher bringen. Ich will dir eines sagen. Du konntest sein Betragen natürlich nicht ohne weiteres mit Lächeln und Stillschweigen billigen. Bewahre. Du bist abgereist. Das war eine Demonstration. Etwas lebhaft vielleicht. Vielleicht eine zu strenge Strafe. Denn wie betrübt er in diesem Augenblicke dasitzt, das möchte ich nicht sehen. Aber immerhin gerecht. Meine Bitte geht nur dahin, du möchtest die Dinge etwas weniger entrüstet und ein wenig mehr vom politischen Standpunkte aus betrachten. Wir reden ja unter uns. Ich muss dir einmal andeuten, dass es doch in einer Ehe keineswegs gleichgültig ist, auf welcher Seite sich das moralische Übergewicht befindet. Versteh mich, Toni. Dein Mann hat sich eine Blöße gegeben, darüber besteht kein Zweifel. Er hat sich kompromittiert, sich ein bisschen lächerlich gemacht. Lächerlich gerade darum, weil sein Vergehen so harmlos, so wenig ernsthaft zu nehmen ist. Kurz, seine Würde ist nicht mehr unantastbar. Eine gewisse Überlegenheit ist jetzt entschieden auf deiner Seite und gesetzt, dass du sie geschickt zu nutzen verstehst, so ist dein Glück gewiss. Wenn du nun in, sagen wir, 14 Tagen, ja bitte, so lange muss ich dich mindestens für uns in Anspruch nehmen, in 14 Tagen nach München zurückkehrst, so wirst du sehen, ich werde nicht nach München zurückkehren, Thomas. Wie beliebt? Fragte er, indem er sein Gesicht verzog, eine Hand ans Ohr legte und sich vorwärts beugte. Sie lag auf dem Rücken, den Hinterkopf fest in die Kissen gedrückt, so dass das Kinn mit einer gewissen Strenge vorgeschoben schien. »Niemals«, sagte sie, worauf sie lang und geräuschvoll ausatmete und sich räusperte, langsam und ausdrücklich, ein trockenes Räuspern, das anfing bei ihr zur nervösen Gewohnheit zu werden und wahrscheinlich mit ihrem Magenleiden zusammenhing. Eine Pause trat ein. »Toni«, sagte er plötzlich, indem er aufstand und seine Hand fest auf die Lehne des Empirestuhles niedersinken ließ. »Du machst mir keinen Skandal.« Ein Seitenblick belehrte sie, dass er bleich war und dass die Muskeln an seinen Schläfen arbeiteten. Ihre Lage war nicht länger haltbar. Auch sie geriet in Bewegung und, um die Furcht zu verbergen, die sie vor ihm empfand, ward sie laut und zornig. Sie schnellte empor, sie ließ die Füße vom Bette hinuntergleiten und mit hitzigen Wangen, zusammengezogenen Brauen und raschen Kopf- und Handbewegungen fing sie an. »Skandal? Thomas? Du magst mir befehlen, keinen Skandal zu machen, wenn man mich mit Schande bedeckt, mir ganz einfach ins Gesicht speit? Ist das eines Bruders würdig? Ja, diese Frage musst du mir gefälligst erlauben. Rücksicht und Takt sind gute Sachen, bewahre. Aber es gibt eine Grenze im Leben, Tom, und ich kenne das Leben so gut wie du, wo die Angst vor dem Skandale anfängt, Feigheit zu heißen. Ja. Und ich wundere mich, dass ich dir das sagen muss, die ich bloß eine Gans und ein dummes Ding bin. Ja, das bin ich und verstehe es gut, wenn Permaneda mich nie geliebt hat. Denn ich bin alt und ein hässliches Weib, das mag sein. Und Babette ist sicherlich hübscher. Aber das enthob ihn nicht der Rücksicht, die er meiner Herkunft und meiner Erziehung und meinem Empfinden schuldete. Du hast nicht gesehen, Tom, in welcher Weise er diese Rücksicht vergaß. Und wer es nicht gesehen hat, der weiß gar nichts. Denn erzählen lässt es sich nicht, wie widerlich er war in seinem Zustande. Und du hast das Wort nicht gehört, das er mir, deiner Schwester, nachgerufen hat, als ich meine Sachen nahm und das Zimmer verließ, um im Wohnzimmer auf dem Sofa zu schlafen. Ja, da habe ich hinter mir aus seinem Munde ein Wort anhören müssen. Ein Wort! Ein Wort! Kurz, Thomas, dies Wort war es ganz eigentlich, dass du es weißt, was mich veranlasst, gezwungen hat, während der ganzen Nacht zu packen und in aller Frühe Erika zu wecken und davonzugehen. Denn bei einem Manne, in dessen Nähe ich solcher Worte gewärtig sein muss, konnte ich nicht bleiben. Und zu einem solchen Manne werde ich, wie gesagt, niemals zurückkehren. Oder ich müsste verkommen und könnte mich nicht mehr achten und hätte keinen Halt mehr im Leben. Willst du nun die Güte haben, mir dieses gottverdammte Wort mitzuteilen, ja oder nein? Niemals, Thomas. Niemals werde ich es mit meinen Lippen wiederholen. Ich weiß, was ich mir und dir und diesen Räumen schuldig bin.
Dann ist nicht mit dir zu reden.
Das mag sein. Und ich wollte, wir redeten auch gar nicht mehr darüber.
Was willst du tun? Willst du dich scheiden lassen?
Das will ich, Tom. Das ist mein fester Entschluss. Das ist die Handlungsweise, die ich mir selbst und meinem Kinde und euch allen schuldig bin.
Na, das ist also Unsinn, sagte er gelassen, drehte sich auf dem Absatze um und ging von ihr fort, als ob damit überhaupt das Ganze erledigt sei. Zum Scheidenlassen gehören zwei, mein Kind. Und dass Permaneda sich so ohne weiteres mit Vergnügen dazu bereitfinden wird, der Gedanke ist doch wohl bloß belustigend.
»Oh, das lass meine Sorge sein«, sagte sie, ohne sich einschüchtern zu lassen. »Du meinst, dass er sich widersetzen wird, und zwar wegen meiner 17.000 Taler Courant? Aber Grünlich hat auch nicht gewollt, und man hat ihn gezwungen. Da gibt es Mittel, und ich gehe zu Dr. Giesecke. Das ist Christians Freund, und der wird mir beistehen.«
»Gewiss, es war etwas anderes damals. Ich weiß, was du sagen willst.« Damals war es Unfähigkeit des Mannes, seine Familie zu ernähren, ja. Du siehst übrigens, dass ich sehr wohl Bescheid weiß in diesen Dingen, während du wahrhaftig tust, als wäre es das erste Mal im Leben, dass ich mich scheiden lasse. Aber das ist ganz gleich, Tom. Vielleicht geht es nicht an und ist unmöglich, das mag sein. Du kannst gern recht haben, aber das ändert nichts. Das ändert nichts an meinen Entschlüssen. Dann mag er die Groschen behalten. Es gibt höhere Dinge im Leben. Aber mich sieht er niemals wieder. Und darauf räusperte sie sich. Sie hatte das Bett verlassen, hatte sich in dem Armsessel niedergelassen, einen Ellenbogen auf die Seitenlehne gestemmt und das Kinn so fest in die Hand vergraben, dass vier gekrümmte Finger die Unterlippe gepackt hielten. So,
den Oberkörper seitwärts gewandt, blickte sie mit erregten und geröteten Augen starr durchs Fenster hinaus. Der Konsul schritt im Zimmer auf und ab, seufzte, schüttelte den Kopf und zuckte die Achseln. Schließlich blieb er mit gerungenen Händen vor ihr stehen. »Du bist ja ein Kindskopf, Toni«, sagte er verzagt und flehend. »Jedes Wort, das du sprichst, ist ja eine Kinderei. Willst du dich nun nicht, wenn ich dich bitte, dazu bequemen, die Dinge während eines einzigen Augenblickes wie ein Erwachsener anzusehen? Merkst du denn nicht, dass du dich benimmst, als hättest du etwas Ernstes und Schweres erlebt, als hätte dein Mann dich grausam betrogen, dich vor aller Welt mit Schmach überhäuft? Aber so bedenke doch nur, dass ja nichts geschehen ist, dass von diesem albernen Vorkommnis auf eurer Himmelsleiter in der Kaufinger Straße ja keines Menschen Seele etwas weiß, dass du deiner und unserer Würde durchaus keinen Abbruch tust, wenn du in aller Ruhe und höchstens mit einer etwas mokanten Miene zu Permaneda zurückkehrst. Im Gegenteil, dass du unserer Würde erst schadest, indem du das nicht tust. Denn erst dadurch machst du etwas aus dieser Bagatelle. Erst dadurch erregst du Skandal. Sie ließ rasch ihr Kinn los und sah ihm ins Gesicht. »Jetzt sei still, Thomas. Jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt höre zu. Wie? Ist nur das Schande und Skandal im Leben, was laut wird und unter die Leute kommt? Ach nein, der heimliche Skandal, der im Stillen an einem zehrt und die Selbstachtung wegfrisst, der ist viel schlimmer. Sind wir Buddenbrooks Leute, die nach außen hin tipptopp sein wollen, wie ihr hier immer sagt, und zwischen unseren vier Wänden dafür Demütigungen hinunterwürgen? Tom, ich muss mich wundern über dich. Stelle dir Vater vor, wie er sich heute verhalten würde, und dann urteile in seinem Sinne. Nein, Sauberkeit und Offenheit muss herrschen. Du kannst täglich aller Welt deine Bücher zeigen und sagen, da. Anders darf es mit keinem von uns sein. Ich weiß, wie Gott mich gemacht hat. Ich fürchte mich gar nicht. Lass Julchen Möllendorf nur an mir vorübergehen und mich nicht grüßen. Und lass Pfiffi Buddenbrook nur donnerstags hier sitzen und sich vor Schadenfreude schütteln und sagen, nun, das ist ja leider schon das zweite Mal, aber es hat natürlich beide Male an den Männern gelegen. Ich bin so unsäglich erhaben darüber, Thomas. Ich weiß, dass ich getan habe, was ich für gut hielt. Aber aus Angst vor Julchen Möllendorf und Pfiffi Buddenbrook Beleidigungen hinunterzuschlucken und mich in einem ungebildeten Bierdialekt beschimpfen zu lassen, aus Angst vor ihnen bei einem Manne in einer Stadt auszuhalten, wo ich mich an solche Worte, an solche Szenen wie die auf der Himmelsleiter gewöhnen müsste, wo ich mich und meine Herkunft und meine Erziehung und alles in mir ganz und gar verleugnen lernen müsste, nur um glücklich und zufrieden zu erscheinen, das nenne ich unwürdig. Das nenne ich skandalös, will ich dir sagen.
Sie brach ab, warf das Kinn wieder in die Hand und starrte erregt auf die Fensterscheiben. Er stand vor ihr, auf ein Bein gestützt, die Hände in den Hosentaschen, und ließ seine Augen auf ihr ruhen, ohne sie zu sehen, in Gedanken und indem er langsam den Kopf hin und her bewegte. »Toni«, sagte er, »du machst mir nichts weiß. Ich habe es schon vorher gewusst, aber in deinen letzten Worten hast du dich verraten. Es ist gar nicht der Mann. Es ist die Stadt. Es ist gar nicht diese Albernheit auf der Himmelsleiter. Es ist das Ganze überhaupt. Du hast dich nicht akklimatisieren können. Sei aufrichtig.« »Da hast du recht, Thomas«, rief sie. Sie sprang sogar empor dabei und wies ihm mit ausgestreckter Hand gerade ins Gesicht hinein. Ihr Gesicht war rot. Sie blieb in einer kriegerischen Haltung stehen, mit der einen Hand den Stuhl erfasst, gestikulierte mit der anderen und hielt eine Rede, eine leidenschaftlich bewegte Rede, die unaufhaltsam hervorsprudelte.